Boah, war das mental stark. Herzlich willkommen zu Mental Darts Masters, dem Podcast für mentale Stärke im Dartsport.
Es ist wieder Mittwoch und das bedeutet, es ist Zeit für Mental Darts Master, deinem Podcast für deine mentale Stärke. Denn darum geht's, um dich. Du sollst einen Mehrwert haben aus dieser Folge und natürlich auch aus allen anderen Folgen, allgemein aus diesem Podcast. Das ist mir persönlich ganz, ganz wichtig. Zuallererst muss ich mich aber einmal an die PDC richten, weil ich glaube, die muss nochmal nachbessern, weil gestern, ich nehme am Dienstag auf, gestern hat eine Frau ein Players Championship Turnier gewonnen. Und sind Frauen nicht aber eigentlich benachteiligt im Vergleich zu den Männern? Wurde nicht gerade erst gesagt, dass Männer ganz große Vorteile haben gegenüber den Frauen? Jetzt fängt eine Frau aber an, bei den Männern zu gewinnen. Ich glaube, wir sollten da irgendwo einen Riegel vorschieben. Ist natürlich alles Spaß. Aber diese kleine Spitze konnte ich mir nicht verkneifen nach der ganzen Fehde um Noah Lynn van Leeuwen und Männer haben körperliche Vorteile und so weiter. Ja, haben sie. Aber wenn ich transgenderfeindlich bin, dann suche ich natürlich auch nur nach den Vorteilen, die oft angeblich Männer im Darts haben. Ich glaube aber, dass diese Vorteile, vielleicht bestehen sie, aber die sind bei weitem nicht so groß wie in allen anderen Sportarten. Vielmehr glaube ich, dass Frauen auch Vorteile gegenüber den Männern mitbringen in dieser Dartswelt. Und deswegen freut es mich so, dass eine Frau jetzt bei eigentlich der offenen Turnierserie, dem offenen Bereich gegen die Männer gewonnen hat, weil mir persönlich sind viel zu wenig Frauen da dabei. Und deswegen, vielleicht hat Bo Greaves da auch sowas aufgebrochen. Und deswegen ist dieser Turniersieg auch mein mentaler Moment der Woche, weil genau das ist das, was jetzt vielleicht ins Rollen gebracht wurde. Vielleicht kommen jetzt noch viel mehr Frauen in den Männerbereich, in Anführungszeichen, weil der ist ja eigentlich kein Männerbereich. Es ist ja nicht Men's Series und Women's Series, sondern das eine ist eigentlich der offene Bereich. Und jetzt zeigt Bo Greaves, hier kann man bestehen. Hier kann man eben auch nicht nur bestehen, sondern eben auch gewinnen. Und vielleicht ist das auch der Dosenöffner für viele anderen. Was da der Hintergrund ist, das erkläre ich euch gleich im Hauptteil, weil darum wird es heute so ein bisschen gehen. Weil ich glaube, dass ganz viel durch dieses Thema auch Noah Lynn van Leeuwen, Transgender zulassen oder nicht zulassen, wo lassen wir sie zu, welche Rolle spielen überhaupt Frauen, haben Frauen auch im Darts Nachteile im Vergleich zu den Männern. Ich glaube, dadurch baut sich ganz, ganz stark eine Blockade auf. Und deswegen ist das auch mein mentaler Moment der Woche, dass Bo Greaves eben dieses Players Championship Turnier gewonnen hat. Und wir haben, gehen wir doch gleich rein ins Hauptthema. Und ich bringe euch da noch mal ein paar Beispiele dazu, was ich meine mit Blockade, wie es sich aufbricht und was dann daraus auf einmal entstehen kann, wenn diese Erfahrung und beziehungsweise Idee, das werde ich gleich ein bisschen voneinander abgrenzen, aufgebrochen ist und fällt, was dann passieren kann. Wir haben nämlich ein anderes Beispiel vom Wochenende. Leon Weber. Unser deutscher Junge, der Leon Weber, hat gleich zwei Development-Turniere gewonnen und er hatte ja schon mal ein Development-Turnier gewonnen, ist schon eine Weile her. 2024, glaube ich, als ich mit Leon noch zusammengearbeitet habe, müsste es gewesen sein. Und hat jetzt letztes Jahr, und da könnt ihr euch den Podcast von Tops, Tops, Tops gerne mal dazu anhören, fand ich sehr, sehr gelungenes Interview mit Leon und sehr, sehr ehrliches Interview auch von Leon, der gesagt hat, naja, das erste Jahr auf der wirklich Profitour, das war dann schon auch tough und anstrengend. Und jetzt holt er seinen zweiten Titel, holt dann direkt am nächsten Tag den dritten Titel. Und was passiert beim Players Championship Turnier, dann bei den Profis? Er kommt bis ins 16-Finale, glaube ich. Letzte 16, kommt bis unter die letzten 16. Glaube ich auch zum ersten Mal dieser tiefe Run auf der Pro Tour. Und auch hier, ist genau dieser mentale Mechanismus immer wieder probiert, auch immer wieder vielleicht kurz davor gewesen, dann aber doch dran gescheitert, in Anführungszeichen, wenn man das Scheitern nennen kann, wenn man im Finale oder Halbfinale verliert, aber diesen großen Wurf nicht geschafft, auf einmal schaffe ich den Wurf und auf einmal entsteht noch viel, viel mehr daraus. Und wisst ihr, wo ich das auch sehe? Bei dem Marathonläufer. Vielleicht habt ihr es auch mitbekommen, unter der Woche oder am Wochenende war es, glaube ich, ja, am Wochenende müsste es gewesen sein, ich habe es in meiner Story auch gepostet gehabt, ist der Weltrekord im Marathon gebrochen worden und das an sich ist jetzt auch schon cool, aber es ist eine ganz entscheidende Marke gefallen, nämlich die Marke von 2 Stunden. Es hat jemand geschafft, den Marathon unter 2 Stunden zu laufen. Und das war ja wie so eine magische Grenze. Es waren schon ganz viele Läufer nah dran, aber es ist nie diese 2 da vorne umgefallen. Und das kann dazu führen, dass der Sportler selber irgendwann überlegt, geht das überhaupt? Weil alle von dieser 2-Stunden-Marke reden und fällt die oder kann die überhaupt fallen? Ist das überhaupt möglich? Und dann setzt sich beim Sportler auch fest, ist das überhaupt möglich? Geht das überhaupt? Und auf einmal baut sich so eine Blockade auf. Und ich bin mir ganz sicher, und deswegen dieser, da schon mal Fingerzeig, jetzt, wo dieser Rekord gefallen ist, wo wir den Marathon unter 2 Stunden haben, gesehen haben, dass das möglich ist. Ich glaube, vielleicht sogar noch dieses Jahr, aber es wird bald jemanden geben, der diesen Weltrekord nochmal unterbietet. Weil ich glaube, ja, natürlich entwickelt sich Material und so weiter auch weiter, aber die Schuhe laufen trotzdem nicht von alleine. Ich glaube, ganz viel hiervon ist mental bedingt. Er ist übrigens ja auch nicht 1 Stunde 59 und 58 Sekunden gelaufen. Er ist 1 Stunde 59 und 30 Sekunden gelaufen. Gleich eine halbe Minute schneller als die 2 Stunden. Und ich glaube, dass das der Dosenöffner war, auch für andere Athleten, die jetzt gesehen haben, oh, es geht ja. Es ist ja möglich. Und jetzt kommen wir mal zurück zum Darts. Wisst ihr, bei wem das gerade andersrum passiert? Wer jetzt erstmal diesen Dosenöffner-Moment braucht? Luke Humphries. Das Thema, über das ich die ganze Zeit bei Luke Humphries spreche. Premier League, schon wieder da gewesen. Er spielt wieder gegen Luke Littler. Und ich glaube, Luke Littler ist da genau sein Kryptonit. Ich könnte mir vorstellen, es ist jetzt viel Interpretation, weil ich kenne natürlich Luke Humphries nicht, aber ich beobachte ihn und ich sehe diese Entwicklung schon länger. Und ich will ihm da gar nichts andichten. Ich will nur versuchen, eine Erklärung zu finden, warum Luke Humphries aktuell dasteht, wo er steht. Denn Max Mainz von Darts Universe hat es wunderbar mal statistisch gepostet. Er hat die Statistiken aus der Premier League gepostet. Und dabei ist mir was aufgefallen. Ich versuche es ungefähr, ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber ungefähr wiederzugeben. Luke Humphries hat bei der Checkout-Quote von 8 Spielern nur den 6. besten oder ist der 3. schlechteste Wert. Irgendwas Mitte 30%. Nur Stephen Bunting und Josh Rock sind in der Premier League da noch schlechter. Er ist, glaube ich, nur der 5. was die Anzahl der 180er angeht. Aber Luke Humphries ist der 2., was den Average angeht. Er hat die 3. schlechteste Doppelquote. Er wirft, oder 4 Spieler werfen mehr 180er als er. Aber er hat den 2. höchsten Gesamtaverage der Premier League. Und ist da nur hinter Luke Littler. Ist das nicht krass? Er spielt ein 100-Average, obwohl er gar nicht so viele 180er wirft und so eine schlechte Doppelquote hat. Deswegen sage ich ja, Luke Humphries ist für mich eigentlich der beste Spieler. Weil wenn der mal lernt, in Anführungszeichen, die Doppel zu treffen, dann geht das kometenhaft noch weiter nach oben. dann gewinnt er die Spiele auch, dann ist der Average auch noch höher. Der muss gar nicht die Masse an 180er würfen, weil der so viele 140er wirft. Und 100er. Und diese 100 bis 140 Aufnahmen, das ist vor allem dieses Luke Humphreys-Ding, dieses gnadenlose Scoring, dass das so selten eine 41 kommt. Sondern das wirkt nur nicht so, weil er sich halt über jeden Dart, der nicht in der Triple ist, gefühlt aufregt. Und jetzt spielt er gegen Luke Littler, der ihm vielleicht, so vielleicht die unterbewusste Wahrnehmung bei ihm, was weggenommen hat. Denn direkt nachdem Luke Humphreys on top war, Weltmeister wurde und so weiter, kam dieser Luke Littler und hat ihm nach nur einem Jahr eigentlich diesen gesamten Status der Nummer 1 des Weltmeisters direkt wieder weggenommen. Und auf einmal war er nicht mehr so im Fokus, hat vielleicht nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die er aber auch verdient hätte. Er ist ja Weltmeister geworden gegen Luke Littler. Aber es stand fast mehr im Fokus, dass ein 16-Jähriger im Finale war, als dass Luke Humphreys die Weltmeisterschaft gewonnen hat. Und dann spielt Luke Littler dieses fantastische Jahr. Dann wird Luke Littler Weltmeister und auf einmal, ja, wer ist Luke Humphreys? Das ist jetzt überspitzt gesagt natürlich, ne? Aber dreht sich alles um Luke Littler. Und das musst du erstmal verarbeiten. Da ist leicht gesagt, wie konzentrier dich auf dich und ist doch gar nicht so schlecht, wenn du nicht immer im Rampenlicht stehst und so weiter. Ich kenne Luke Humphreys nicht, ob er das unbedingt will. Ich schätze ihn jetzt grundsätzlich nicht unbedingt so ein, obwohl der, glaube ich, ziemlich abgefahrene Autos fährt, was ich so mal gehört habe. Was ja schon zeigt, ich will nach außen auch irgendwie was zeigen, vielleicht. Aber das nur am Rande. Also hier, wie gesagt, das könnte sowas sein, was so eine Blockade anfängt aufzubauen. Ey, du hast mir was weggenommen. Und jetzt spielst du die ganze Zeit gegen den. Jetzt gewinnst du gegen den auch nicht mehr. Du hast aber die ganze Zeit die Chancen. Luke Humphreys hat ja, und das war ja mein Take schon in den anderen Folgen, immer die Chancen. Er macht's nur selber nicht, weil die Doppelquote eben nur bei Mitte 30 liegt und eben nicht wie bei anderen um die 40 oder sogar knapp drüber. Und damit schlägt er sich am Ende selber. Weil er nutzt die Chancen nicht, dann kommen die anderen, haben eine bessere Doppelquote, nehmen es sich halt mit. Und am Ende geht Luke Humphreys wieder als Verlierer vom Board. Und das sieht man auch an seiner Körpersprache. Wenn ihr Luke Humphreys beobachtet, nicht nur sein Meckern über verpasste Darts im Triple, die kommen noch oben drauf. Aber die sind eigentlich das Produkt dieser inneren Einstellung, das wird heute wieder nichts. Und hier müssen wir jetzt eben unterscheiden bei einer Blockade, die sich aufbaut. Die baut sich deswegen auf, weil wir aus einer Erfahrung eine Idee machen. Wir müssen unterscheiden zwischen einer Erfahrungsgrenze und einer Ideengrenze. Jetzt gehen wir mal zu dem Marathonläufer. Es gab die Erfahrung, oder der Marathonläufer selber hat wahrscheinlich diese 2-Stunden-Marke einfach als Erfahrung genommen. Bisher hat noch kein Läufer diese 2 Stunden unterschritten. Ich würde aber mal sagen, vielleicht Medien, vielleicht aber auch Beobachter sind schon so weit gegangen, haben gesagt, das geht nicht. Unter 2 Stunden kann niemand laufen. Und dann entsteht eine Idee. Und wenn ich diese Idee jetzt verinnerliche als Spieler, als Sportler, dann werde ich es nicht mehr schaffen. Weil in mir immer die Idee arbeitet, das ist nicht möglich. Deswegen ist es immer wichtig, dass wir bei der Erfahrungsgrenze bleiben. Dass wir sagen, das war nur eine Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Leon Weber, Bo Greaves. Die Erfahrung gemacht, bisher hat es nicht zum Titel gereicht. Oder bisher habe ich den großen Wurf nicht geschafft. Bisher habe ich noch keinen tiefen Run gehabt. Die Idee, ich schaffe das nicht, das würde mich immer davon abhalten, dass ich es auch wirklich schaffe. Wann fällt so eine Idee, so eine Ideengrenze? Wenn einer kommt und es schafft. Deswegen glaube ich zum Beispiel, wenn wir auf dieses Frauenthema zurückgehen, ich glaube, dass bei vielen Spielerinnen und Frauen schon die Idee im Kopf ist, gegen die Männer kann ich nicht bestehen. Gegen die Männer bin ich im Nachteil, weil ja überall gesagt wird, Frauen haben auch im Darts einen Nachteil. Männer haben einfach einen körperlichen Vorteil. Männer haben einen Vorteil in der Koordination. ob es stimmt oder nicht, erstmal vollkommen egal. Das sagen ständig Leute und das setzt sich irgendwann fest. Dann, ja, okay, ich habe ja einen Nachteil und dann arbeitet das und auf einmal entsteht die Idee, okay, und dann bleibst du immer deine paar Prozent hinter dir, wenn du gegen Männer spielst. Außer es gibt jemanden, wie die Bo Greaves, die sagt, nein. Das war vielleicht bisher, für mich war das nur eine Erfahrung. Ich habe die Erfahrung gemacht, bisher hat noch keine Frau gegen Männer gewonnen. Fallon Sherrock hat natürlich schon gegen Männer auch gewonnen und Bo Greaves und Lisa Ashton und was weiß ich, wie sie alle heißen. Aber halt nicht diesen großen Wurf. Und deswegen bin ich jetzt gespannt. Jetzt hat Bo Greaves eine Tür geöffnet. Leon Weber hatte bei sich eine Tür geöffnet. Es geht ja doch noch. Leon hatte ja schon einen Titel, aber jetzt lange eben nicht mehr. Und jetzt vielleicht die Tür geöffnet. Es geht ja. Ich kann das. Und auf einmal ist die Idee, boom, weggesprengt. Die Blockade ist weg. Die Blockade ist gelöst oder zumindest aufgebrochen. Und auf einmal kann das Potenzial, was wie hinter dieser Tür verschlossen war, raus. Häufig braucht es nur eine Person, die uns zeigt, dass es geht. Das ist übrigens das, was Kinder von Erwachsenen unterscheidet. Kinder haben erstmal keine Ideengrenze. Kinder machen nur eine Erfahrung. Es geht nicht. Und probieren sie es wieder. Es geht nicht. Probieren sie es wieder. Es geht nicht. Probieren sie es wieder. Irgendwann schaffen sie es. Haben sie es gelernt. Und wir Erwachsenen fangen an, eine Idee draus zu machen. Es geht nicht. Okay, ich probiere es nochmal. Es geht nicht. Okay, dann geht's nicht. Oder ich kann das nicht. Und dann hören wir auf damit. Und das ist das Wichtige, was du im Darts lernen musst. Alles, was du da hinten in dein Board reinschmeißt, ist eine Erfahrung. Ist eine Erfahrung. Oh, ich habe nur 180 geworfen. Geil. Wenn ich jetzt daraus mache, ja, jetzt kann ich's. Jetzt läuft's immer so. Dann wird danach die 26 kommen. Das ist übrigens Thema im nächsten Webinar. Ihr hört die Folge am Mittwoch. Einen Tag später, Donnerstagabend, ist das Webinar. Aber auch wenn ihr da nicht live dabei sein könnt, das Webinar wird aufgezeichnet. Ihr könnt euch die Aufzeichnung auch wieder sichern. Das heißt, wenn ihr das hört jetzt und sagt, ey, Unterschied, Erfahrung, Idee. Okay, bei mir entsteht oft der Gedanke, jetzt einfach nochmal und dann klappt's nicht. Oder eben umgekehrt, ja, immer wenn ich bei 200 Punkten stehe, schaffe ich es nicht in den Finish-Bereich, werfe ich eine 26, dann wird das nächste Mal, wenn ich wieder bei 200 stehe, das mich wieder einholen. Wird wieder, kommt die Idee wieder und sagt, ja, das kannst du nicht da. Bei Luke Humphreys, der kommt in den Finish-Bereich, der spielt super, jetzt muss er checken und jetzt kommt die Idee. Die Idee ist gerade bei ihm wahrscheinlich, meine Doppel sind schlecht. Ich kann keine Doppel. Ich verliere das eh wieder. Und dann steht er in diesem Bereich, hat eine ganz andere Energie, eine ganz andere Körperspannung, eine ganz andere Ausstrahlung, ein ganz anderes Mindset als noch beim Scoring. Und auf einmal trifft das nicht mehr. Und das sind manchmal knappe Würfe, wo wir sagen, ja, da macht er ja nichts falsch. Aber wenn die knappen Würfe in einer sehr großen Häufigkeit stattfinden, dann ist das häufig ein Indiz dafür, dass du eine Störung im Nervensystem hast. Und darum geht es eben in dem Webinar. Reize gehen durch die Augen, durch deine Sinnesorgane rein. Dein Gehirn, dein Nervensystem interpretiert diesen Reiz und gibt einen entsprechenden Output. Und jetzt ist dein Nervensystem verantwortlich für die Feinmotorik, für die Motorik. Und wenn hier die falsche Interpretation drin steht, dann hat das Auswirkungen auf deine Motorik. Und im Darts, wo wir so feinmotorisch unterwegs sind, wo Kleinigkeiten entscheiden, ob der im Triple, im Doppel oder wo auch immer ist, kann das manchmal den Ausschlag geben. Manchmal habe ich auch einfach Pech. Ja, das ist auch ganz klar. Aber wenn ich einfach merke, ey, da steckt irgendwie ein Muster dahinter, dann sollte ich mir überlegen, vielleicht steckt da in mir eine kleine Blockade. Oder so eine Idee. Eine Ideengrenze. Eine Idee grundsätzlich ist ja gut, aber eine Ideengrenze, das mich zurückhält, ist wie eine Tür. Dahinter steckt mein Potenzial. Und die Tür geht erst auf, wenn ich diese Idee einreiße. Und das kann entweder sein, dass ich die Tür einfach umstoße, indem ich auf einmal mein Erfolgserlebnis habe. Oder, dass ich lerne, mein Nervensystem zu regulieren, damit ich aus der Ideengrenze nur eine Erfahrungsgrenze mache und sage, okay, ich weiß, dass war in der Vergangenheit so. Ich weiß, ich habe jetzt regelmäßig die Doppel nicht getroffen. Aber heute ist es anders. Weil ich weiß, zu Hause kann ich das. Oder ich stelle mich zu Hause hin und trainiere genau den Umstand, um schon zu Hause diese Idee immer mehr aufzuweichen. Ja, ich habe zu Hause nicht so den Druck auf Doppeln. Das spüre ich nicht so wie im Turnier oder im Ligaspiel. Aber je häufiger ich auch im Training immer und immer wieder mir zeige, dass ich das Feld ja treffe, desto mehr entsteht einerseits ein Automatismus, was gut ist für die Feinmotorik. Das heißt, ich habe Stress, dein Gehirn muss also automatisch auf etwas zugreifen und dann ist doch, glaube ich, gut, wenn ich einen Automatismus habe, oder? Da würdest du mir zustimmen. Und gleichzeitig entsteht natürlich auch im Training immer wieder Gedanke, ah, ich treffe ja Tops doch. Ich treffe ja Doppel 16 doch. Ich kann das ja doch. Und irgendwann entsteht dieser Gedanke dann auch einmal im Turnier, im Spiel. Du triffst das und auf einmal, bumm, ist die Idee weg. Ist die Blockade weg. Und deswegen spielen ganz viele nach so einem richtig großen Highlight, jetzt nicht nur nach der 180, sondern nach dem Besiegen des Angstgegners, besiegen sie den auf einmal noch 3-4 Mal danach. Deswegen macht Leon am Montag einen Run bei den Players Championship, weil er vorher mit so viel Selbstvertrauen da ausgestattet ist. Weil diese Tür offen ist. Die Tür zum eigentlichen Potenzial. Und das ist zum Beispiel auch, was Spieler wie Johnny Clayton auszeichnet. Der lässt gar keine Idee entstehen. Und dann läuft das natürlich auch. Jetzt kannst du natürlich immer auch anders argumentieren und sagen, ja, bei dem läuft's, deswegen ist der so gut. Vielleicht ist der aber auch so gut, weil der Dinge richtig macht, damit es läuft. Na, das ist die andere Betrachtungsweise. Bei der ersten habe ich keine Kontrolle. Bei der zweiten Betrachtungsweise heißt das, dass du etwas tun kannst. Und das sind, wie gesagt, unter anderem Themen dann in dem Webinar. Und wie gesagt, hier nochmal ganz, ganz großer Hinweis. Donnerstagabend 20 Uhr, 30. April, 20 Uhr ist das Webinar live. Da kannst du hin, kommst, du kriegst dann von mir einen Link und schaltest dich mit zu. Kannst dann auch direkt deine Fragen stellen und werde ich am Ende alles noch beantworten, explizit auf dich. Du kannst aber auch einfach sagen, ey, ich kann da nicht oder ich höre die Folge jetzt erst am Freitag des Webinars rum. Du kannst dich trotzdem noch anmelden oder dich direkt einfach bei mir melden und dann kriegst du die Aufzeichnung halt im Nachgang und kannst das selber durcharbeiten. Gut, kommen wir schon langsam zum Ende und ich habe noch ein kleines Takeaway. Und ein Takeaway, das habe ich von einem Kunden von mir zugeschickt bekommen. Das kam gar nicht aus dem Darts-Bereich, sondern er hat mir ein Video geschickt von Alexander Zverev, der etwas über die deutsche Mentalität erzählt hat. Und jetzt kann man Zverev kritisch beäugen, tue ich übrigens auch. Ich finde auch nicht alles gut und richtig, was er macht. Und er spricht aber etwas an, was ich in Deutschland auch schon häufiger beobachtet habe. Ich habe mich gefragt, ob das in anderen Ländern auch so ist und glaube, dass es in anderen Ländern nicht so ist. Bin ich aber auch ehrlich, weiß ich auch nicht, weil ich da nicht so in der Materie drin bin. Er ist international unterwegs, deswegen hat er vielleicht auch ein bisschen mehr Ahnung darüber. Und da ging es im Endeffekt um ein Thema, was ich in einer früheren Folge auch schon mal so ein bisschen hatte, als es um Michael van Gerwen ging und wie arrogant darf man sein. Zverev spricht eben diese Mentalität in Deutschland an, dass wenn er als Spieler rausgeht und sagt, ich will dieses Grand-Slam-Turnier gewinnen, dass dann die Deutschen sagen, jetzt natürlich alle immer einen Kamm geschert, aber so grundsätzlich in Deutschland dann die Mentalität entsteht, ja, der hat bisher noch keinen Grand Slam gewonnen, warum sollte der jetzt auf einmal einen gewinnen? Und dass dann dieser Support für ihn als Spieler gar nicht so da ist, sondern er eher kritisch für diese Aussage beäugt wird, ah, der ist arrogant und so weiter. Ich würde es ein bisschen anders argumentieren. Ich würde, in Deutschland beurteilen oder beobachtet habe, so muss ich sagen, ist meckern und urteilen. Wir fällen sehr schnell Urteile, zum Beispiel auch über unsere Sportler, ohne zu wissen, was hat der eigentlich für einen Aufwand betrieben? Wie geht's dem eigentlich? Da habe ich ja schon über Luke Littler damals den Finger gehoben. Aber jetzt explizit auf uns Deutsche. Ich habe auch schon immer gesagt, man muss Zverev jetzt nicht total mögen und abfeiern und so weiter. Aber jetzt zum Beispiel im Tennisbereich. Nach Boris Becker und Michael Stich kam im Männertennis nicht mehr viel. Und jetzt haben wir seit Jahren einen Spieler, der für Deutschland spielt und der seit Jahren Top 3 ist. Ja, er hat noch keinen Grand Slam gewonnen, aber er hat die Goldmedaille gewonnen. Er war schon Weltmeister. Er hat so viele Turniere schon gewonnen. Nur halt einen der 4 Majors noch nicht. Und ich habe das Gefühl, wir freuen uns gar nicht, dass wir den haben. Und im Darts gibt es das, glaube ich, auch. Ich glaube, im Darts ist es auch häufig so, wenn die deutschen Spieler scheitern, die Deutschen, die haben halt nicht die Mentalität. Vielleicht müssen die da noch was lernen. Kann gut sein, dass die da noch ein bisschen mehr Biss entwickeln müssen, ein bisschen mehr, was weiß ich, ein bisschen dreckiger sein müssen. Aber was ist, wenn sie das sind? Sind wir dann wahrscheinlich auch wieder kritisch? Och, ist der arrogant. Wenn sich jetzt ein Deutscher so verhält wie Lou Glittler, wie Michael van Gerwen und so kernige Aussagen bringt, würden wir den dann abfeiern und fördern? Ich glaube, Michael van Gerwen wird in Holland sehr abgefeiert. Lou Glittler, ja, anderes Thema, polarisiert, aber auch sonst, ich glaube, in anderen Ländern, in Spanien, da werden Fußballer abgefeiert, weil sie einfach die Spanier sind. In Italien, das sind unsere Landsmänner und so weiter. Haben wir das auch in Deutschland? Einfach mal eine kritische Frage. Und da möchte ich einfach, dass ihr euch auch mal kritisch hinterfragt. Das ist mein Takeaway für diese Woche. Hinterfragt euch doch mal, urteilt ihr vielleicht manchmal zu schnell? Dass ihr sagt, ach, der ist schon wieder erste Runde rausgeflogen, der kann einfach nichts. Ohne zu wissen, wie geht's denn dem privat? War der gesundheitlich überhaupt auf der Höhe? Wir sehen nur das Ergebnis und nehmen uns raus zu sagen, der ist im Tief, der hat eine Krise. Glauben wir wirklich, dass wir damit unsere deutschen Spieler und deutschen Athleten unterstützen? Ich weiß von Spielern, die in der Öffentlichkeit stehen, dass sie gewisse Dinge nicht tun, weil sie Angst vor der Schlagzeile haben. Und das ist doch scheiße. Oder? Das ist doch einfach Mist, weil Schlagzeilen auf Clickbaiting gehen. Und das ist doch einfach Mist. Und das Gleiche kannst du sogar, machen wir den Takeaway noch größer, für dich, auf dich beziehen. Wann urteilst du über dich? Wann stehst du am Board, wirfst du 26 und sagst, ich kann das nicht, ich bin so ein Versager? Glaubst du wirklich, dass jetzt danach die nächste Aufnahme besser wird? Du musst die 26 nicht abfeiern. Du musst nicht lernen, die immer gar nicht zu kommentieren. Aber sag doch lieber sowas wie, jetzt reiß dich mal zusammen. Was machst du denn hier? Aber verurteil dich doch nicht. Verurteil dich nicht, was du für eine Pfeife bist, was du für ein schlechter Spieler bist. Und das ist mein Takeaway für dich. Bleib cool. Unterstütze, supporte. Aber urteil nicht über andere. In diesem Sinne, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, ciao.
Das war Mental Darts Master, der Podcast für mentale Stärke im Dartsport. Redaktion und Inhalt Johannes Lipsius. Postproduktion und Hosting KISTALK Media.